Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 153 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist heute Franz Wegner. Moin, Franz.
Ali, hallo, Yannick. Freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du hier bist. Wir quatschen heute über, im Großen und Ganzen quatschen wir über Fiverr heute, ne? Das ist auch Premiere. Also wir haben im Podcast schon viel über so Plattformen wie Fiverr, also so haben ja so ein bisschen diesen Ruf weg, dass es sehr so ramschig ist, beziehungsweise auch so Preisdumping fördert. Und wir haben viel über Fiverr gequatscht. Und ich werde jetzt fast noch nie mit Fiverr, aber du bist ja auch kein Vertreter von Fiverr. Aber wollen so ein bisschen so deine Perspektive heute mal hören, weil du schon Erfahrungen mit Fiverr gemacht hast, die positiv sind, kann man sagen, oder?
Ja, also das kann man wirklich so sagen. Also ich sehe auf jeden Fall viele Kritikpunkte, da gehen wir später noch drauf ein. Aber ich habe auch sehr viel Positives auf Fiverr erlebt. Und das auch schon in den letzten Monaten und auch schon vor 1, 2, 3, 4 Jahren. Und Fiverr ist aus meiner Sicht ein guter Weg, um als Freelancer durchzustarten. Und warum? Darauf gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein.
Genau, sehr, sehr gute Überleitung, Franz. Du kannst dich gerne noch einmal vorstellen und sagen, wer du bist.
Ja, ich bin Franz. Ich mache im Großen und Ganzen Videoproduktion für Social Media und meine großen Schwerpunkte sind Content Repurposing und Vertical Video. Das bedeutet, ich helfe Unternehmen, Firmen oder anderen Selbstständigen dabei, aus ihren bestehenden Inhalten, sowas wie Podcasts, so wie das hier, oder Livestreams oder Webinars, kurze, knackige, TikTok-artige Videos zum Beispiel zu kreieren, aber auch Slideshows oder Zitatgrafiken und alles darum, wie man bisherige Inhalte in neue Contentformen packt und dadurch organische Reichweite aufbaut. Genau.
Ja, ich meine, wir kennen es jetzt alle über diverse Kanäle wie LinkedIn, Instagram und sowas. Business-Themen sind da ja inzwischen zu Hause und also bei LinkedIn sowieso, bei Instagram hat sich das ja auch in den letzten Jahren normalisiert, dass du da auch komplett, kannst du wie LinkedIn benutzen inzwischen, ne? Kannst du quasi eine Bubble nur aus Content, Business-Content und so. Und daran sieht man ja auch, wie wichtig es ist, dass so Inhalte wie jetzt zum Beispiel unser Gespräch jetzt, was du ja auch vorhast, in kleine Häppchen zu schneiden und vielleicht in Form von Content Repurposing, hast du es genannt, anzubieten, dass man eben diese Inhalte, wo wir jetzt eine 30 Minuten quatschen, auch mal so als Häppchen anfüttert und Leute dann sagen, so, ey, geil, das interessiert mich da. Müsste ich auch mehr machen für einen Podcast, muss ich sagen. Ich sage immer, Leute, hier ist die Folge, 30 Minuten, hört sie euch an. Manchmal mache ich so Audiogramme, weißt du, wo du dann so einen kurzen Ausschnitt draus hast, habe ich letztens aber auch gelesen, ist gar nicht so eine gute Idee. eigentlich müsste man jeden Podcast mit Video aufzeichnen wahrscheinlich.
Ja, also da bist du auf jeden Fall beim richtigen Gesprächspartner. Ja. Ich predige das auch die ganze Zeit auf meinem LinkedIn-Kanal. Leute, wenn ihr einen Podcast macht, ihr müsst repurposen, weil niemand entdeckt ja Podcasts von sich aus, sondern wenn man Podcasts entdeckt, dann auf einer Social-Media-Plattform.
Ja.
So. Und auf Social-Media-Plattformen ist halt kein Longform-Content erwünscht, sage ich mal. Oder das ist nicht die Intention, wie Leute in die Plattform reingehen. Und deswegen müsste man, also man ist eigentlich quasi gezwungen, wenn man nicht schon eine Followerschaft hat oder einen großen Namen, dass man diese Häppchenweise, diese Häppchen serviert, sage ich mal.
Sehr gut. Ich meine, dafür bist du dann Experte und ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir uns da auch nochmal unterhalten. Also auf jeden Fall, was ich für den Podcast mehr machen sollte. Da hast recht. Wir quatschen, wie angekündigt, heute über Fiverr und vielleicht nochmal vorweg. Normalerweise rede ich ja mit meinen Gästen hier auch sehr viel so über ihren Alltag und wie es dazu gekommen ist, dass sie sich selbstständig gemacht haben und so. Du hast aber schon in einem anderen Format ein bisschen was erzählt. Will ich jetzt noch nicht so genau drauf eingehen, weil das kommt in den nächsten Wochen, dann mache ich eine Ankündigung zu, aber vielleicht nur so als kleiner Teaser dazu. Wir haben uns schon mal in einem anderen Format unterhalten, was dann in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht interessanter wird hier im Podcast und auf anderen Kanälen.
Genau. Ja, war sehr, sehr cool. Freue mich drauf, wenn es rauskommt.
Ja, ich bin sehr gespannt und auch wie die Hörer das aufnehmen und hoffe, dass das am Ende dann sehr, sehr gut ankommt. Deswegen vielleicht nochmal nur ganz kurz, dass man einen Kontext nochmal hat von dir. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ja, bei mir, ich bin im Prinzip schon seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig. Also mir wurde vor meinem 18. Lebensjahr schon von jemandem zugetragen, in Deutschland sollte man ein Gewerbe anmelden, sobald man nur die Absicht hat, Geld zu verdienen. Und ich war früher als Jugendlicher immer in sämtlichen Schemes dabei mit irgendwelchen Mailtausch, Klick, Affiliate-Programmen, weil mich diese ganze Welt fasziniert hat. Und deswegen war ich quasi offiziell schon seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig, ich glaube vier Tage, nachdem ich 18 wurde. Ja, und seitdem habe ich immer so nebenbei diese Jobs gemacht, hauptsächlich Videoproduktions-, Videoschnittsachen. Und seit letztem Jahr, nachdem ich das Studium beendet habe, so richtig. Und ich mache jetzt hauptsächlich tatsächlich dieses Content Repurposing und Videoschnitt.
Sehr gut. Genau. Okay. Und du hast mir in dem besagten anderen Format schon erzählt, deswegen sitzen wir heute auch zusammen, um nochmal so diesen ganzen, den Bogen nochmal zu spannen. Du hast im Format erzählt, dass für dich Fiverr in den Anfängen eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe dir gleich erwidert, so, was, Fiverr? Ist das wirklich, also meinst du das jetzt ernst? Hat das wirklich, weil für mich, und da muss ich halt ehrlich sagen, ich habe es nie benutzt, ich kenne immer nur die Kritiken an der Plattform.
Ja.
Und ich meine, Fiverr steht vielleicht auch stellvertretend für Plattformen dieser Art. Ich würde das immer noch unterteilen. Es gibt ja auch viele Freelancer-Vermittlungsplattformen, die nochmal einen sehr anderen Kurs haben. Aber Fiverr, vielleicht Upwork, gibt ja verschiedene Plattformen, die in diese Richtung gehen. Und so die Standardkritik ist halt immer Preisdumping und Leute, die halt zum Beispiel aus Deutschland sich da listen lassen, können halt, müssen konkurrieren mit Leuten aus Ländern, wo die Lebenskosten halt ganz andere sind. Das wäre jetzt so meine naheliegende Kritik. Erzähl mal, wie ist das bei dir? Erstmal, was hat das für eine Rolle gespielt und wieso hast du dich für die Plattform entschieden?
Ja, also warum habe ich mich für die Plattform entschieden? Ich glaube, ich war erst Käufer oder Konsument dort, weil ich genau diese Beweggründe hatte. Ich brauchte irgendwie ein Logo. Und ich weiß nicht mehr, was ich genau brauchte. Nee, ich weiß wieder. Ich brauchte Instrumente. Als ich damals YouTube-Videos gemacht hatte, wollte ich so ein typisches Parodie-Video machen, wo ich so einen Song gecovert habe. Ganz schlecht. Und da wollte ich ein Instrumental haben. Mhm. So. Und dann habe ich wirklich jemanden gefunden, der für $10 ein Instrumental von einem bekannten Song baut. Ja. Genau, und deswegen war das dann auch die erste Anlaufstelle, als ich dann irgendwie mich in die Selbstständigkeit reinwagen wollte, weil ich einfach die Plattform kannte. Also ich kannte im Prinzip wirklich nur als diese Plattform Fiverr. Ich kannte nichts anderes. Also aus Deutschland kann ich einfach vom Marketing nichts Vergleichbares, aber ich habe auch ehrlich gesagt mich nicht groß auf die Suche begeben. Und was ich als erstes gemacht habe, war vor 3 Jahren oder so, da gab es so eine ganz kurze Zeit, als bei Facebook ein neues Feature rausgebracht wurde. Und zwar die Facebook 3D-Fotos. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen,
ja.
wo du dein Handy
so gescrollt hast und gedacht so, ja, was?
Genau. Und die hat man ja entstellt, indem man eine Depth-Map erstellt hat. Also eine Schwarz-Weiß-Version von einem Bild, wo quasi weiß, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, aber weiß war zum Beispiel nah an der Kamera und schwarz war weit weg von der Kamera. Das machen ja heute Kameras oder Smartphones automatisch, teilweise, wenn du Fotos machst. So, aber ich habe gedacht, oh, da ist eine Möglichkeit, das bietest du doch mal an. Das heißt, ich bin, weil ich komme in Photoshop, ich hab quasi angeboten, machst du diese Depth Maps mal händisch, manuell. War mega der Abfuck, war mega der Aufwand, das zu erstellen.
Ja.
Aber so habe ich quasi meinen Start auf Fiverr bekommen. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt da eine gute Möglichkeit gehabt, weil ich war, glaube ich, der zweite auf der ganzen Plattform, der das angeboten hat, weil es wirklich ganz frisch
war. Früh dran dann so, ne?
Ja. Genau, und es hat aber auch relativ gut geklappt. Ich muss dazu sagen, dazu komme ich auch gleich, ich habe natürlich mich dann auch bei diesem Preisdumping mit beteiligt. Also ich hab, glaube ich, so eine Depth Map für $5 oder $10 oder so angeboten. Okay. Aber es dauert halt, weiß ich nicht, 4 Stunden teilweise. Manchmal eine, manchmal 4. Es kommt halt aufs Bild an. Ich hatte dann so Aufträge, wo jemand so eine Innenarchitektur hatte. So. Mhm. Also mit Sofa, mit Tisch und so.
Ja.
Und die musst du dann händisch alle freistellen, nachzeichnen und quasi einstellen, okay, das ist ein bisschen weiter vorne und da kommt ein Grauton, der ein bisschen weiter hinten ist. Genau, aber es hat gut funktioniert und ich habe da, keine Ahnung, 200-300 Euro verdient. Damit war ich mega happy als junger Student.
Ja.
Hab das dann wieder aufgegeben, weil hat mir nicht mega Spaß gemacht und war auch okay.
Mhm.
Aber dann, im letzten Jahr ging es dann so richtig los. Da wollte ich mich selbstständig machen, ja, mit diesem Content Repurposing-Kram. Mit dem Videoschnittkram, dass ich halt Podcasts mehr angucke und daraus Clips generiere, die nicht einfach nur Anfang-Ende steigend sind, sondern ich sage immer, die Worte so zu manipulieren, dass es passend ist für die Plattform. Mhm. Also wirklich jedes M raus, jeder Nebensatz und so weiter und so fort, dass es einfach passt für die Aufmerksamkeitsspanne für TikTok zum Beispiel oder so.
Da musst du dann sehr viel schneiden wahrscheinlich.
Ganz genau.
Für TikTok.
Und da habe ich halt auch, und genau da habe ich halt auch gesehen, dass die Konkurrenz nicht wirklich groß ist. Also ich habe halt irgendwie 2-3 Leute gesehen aus dem internationalen Raum, die das gemacht haben, aber auch eher so, naja, ich sage mal,
ja
eher
schlecht
als recht.
Da hätte ich jetzt mehr gedacht. Also es ist ja schon, ich meine, TikTok als Plattform ist ja schon, schreit ja danach, dass das
genau gefragt wird. Also es kommt halt darauf an, wie man sucht. Also Video-Editoren gibt es natürlich viele. Klar. Und du kannst dann anfragen, okay, kannst du das für mich machen? Mhm. Aber jetzt dieses Thema Content Repurposing aus Podcasts, so direkt im Titel, das gab es wirklich sehr, sehr wenig. Und das habe ich gemacht und habe das auch komplett unter Wert verkauft. Ich glaube, irgendwie 5 Videos für $25 oder so verkauft.
Und die Videolänge ist ja auch noch, also ich meine, das ist ja dann auch, schreit ja danach, dass dann vielleicht Leute kommen. Oder hast du dann so Bedingungen gehabt, wie das darf nur so und so lang sein und so? Ich meine.
Genau, also am Anfang hatte ich, glaube ich, gar keine Bedingungen. Also das ist auch so das erste Learning, was ich hatte.
Ja.
Dazu komme ich gleich. Also ich habe mich, also. Die Kurzfassung ist, ich habe mich komplett unter Wert verkauft, habe overdelivered, habe Bewertungen gesammelt und nachdem ich gute Bewertungen hatte, habe ich dann die Preise angehoben. Mhm. So, und das ist quasi das ist die Kurzfassung, wie man Fiverr nutzen sollte. Mhm. Das heißt, ich sage immer, lerne eine Plattform, versuch dich an die Spielregeln zu halten und dann wirst du davon auch profitieren. Also jeder, der jetzt versucht, quasi seine normalen Freelancer-Preise auf Anhieb ohne Bewertungen bei Fiverr anzubieten, der wird halt überhaupt nicht gefunden werden. Der wird gefunden werden, aber der wird halt keine Abschlüsse haben. Mhm. Der wird keine Abschlüsse haben, wird keine Bewertungen sammeln und wird halt, ich sag mal, auch dann durch den Algorithmus, bestraft. Mhm. Und deswegen, meine Empfehlung ist, erstmal komplett unter Wert verkaufen, Bewertungen sammeln, weil die Bewertungen sind das Allerwichtigste. Und dann kann man die Preise erhöhen. Und so sind dann auch meine positiven Erfahrungen entstanden, weil ich mir eine Nische gesucht habe oder etwas, was keine Riesenkonkurrenz hatte. Also wäre ich jetzt der 10.000. Logo-Designer, dann hätte ich auch nichts davon gehabt. Also ich werd nicht gefunden werden und die Chance wäre sehr gering, dass ich dadurch gut Geld verdienen hätte. Aber wäre ich jetzt zum Beispiel wie, weiß ich nicht, Logo-Designer für Immobilienmakler oder so, dann ist nochmal was anderes.
Ist ja bei dir letztlich auch eine Positionierungsfrage gewesen, weil du sagst, Video-Editoren gab es ganz viele. Du hast halt gesagt, du bist jemand, der aus Podcasts kurze Clips und sowas schneidet. Ne? Das ist ja dann auch eine Form der, an sich wahrscheinlich eine Leistung, die alle abgedeckt hätten, aber eben anders positioniert.
Ganz genau. Und das, ich empfehle wirklich, wenn da jemand einsteigen möchte, es gibt irgendwie 3-4 coole Channels auf YouTube, die den kompletten Prozess einmal durchgehen. Aber wenn man schon mal so ein bisschen Erfahrung hat mit Content Creation, dann ist Fiverr, ich sag mal, ein richtig gutes Marketing-Tool, um auf sich aufmerksam zu machen. Weil ich meine, die Kritik ist ja so Preisdumping und man konkurriert mit Leuten, die sich für weniger anbieten. Mhm. Aber ist das nicht auf den kompletten Freelancing-Markt so? Also, ich meine, mit 18 Jahren habe ich auch für 50 Euro 4 Tage Jobs gemacht. So.
Ich glaube, es ist so ein bisschen der Unterschied, dass wenn du jetzt zum Beispiel hier angenommen, ich bewerbe mich jetzt hier auf eine Ausschreibung oder sowas, dann ist es selten so, dass dieser Auftraggeber auch noch parallel mit Leuten aus, weiß ich nicht, aus Ländern halt, wo die Lebenskosten gering sind, spricht, sondern meistens schaut diese Person dann nur in diesem Dunstkreis. Wenn du jetzt bei Fiverr hast, dann ist natürlich das schon eine Listung, einfach eine Übersicht, die da geboten wird, die halt einfach die Leute in einen Topf wirft schon, weißt du? Also es ist eine andere Form von, klar, du könntest natürlich sagen, die Person, die in Deutschland jetzt hier die lokale Bäckerei, jetzt um das mal so mit so einem kleinen Kunden zu nennen, die sucht jetzt jemand, der das Logo designt, könnte auch losgehen und jetzt irgendwie im Ausland nach in Verzeichnissen nach Freelancern suchen. Aber dieser Vergleich, dieses direkte Gegenüberstellen findet weniger statt im, ich nenne es mal, offenen Markt, wenn du so willst.
Ja, aber ich würde halt dagegen argumentieren, du findest selbst in Deutschland immer jemanden, der es selbst gratis machen würde. So.
Sieht dann also, aber meistens auch entsprechend aus. Also ich finde
selten. Aber das kannst du auch bei Fiverr sagen. Also,
okay, ja. Die Frage ist halt, du hast ja bei Fiverr angeboten und würdest doch trotzdem sagen, dass deine Qualität solide war, oder? Also als du bei Fiverr angeboten hast.
Genau, also ich würde halt sagen, ich würde sagen, ich war überdurchschnittlich gut. Ja. Deswegen habe ich auch die Bewertung gesammelt.
Ja, genau. okay, lass uns vielleicht erstmal weiterspinnen. Also du hast dann Bewertungen gesammelt und bist dann an diesen Punkt gekommen, wo sich dein ich nenne es mal Status auf der Plattform verbessert hat, dass du eben nicht mehr, also man, es ist ja schon so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, man arbeitet sich so ein bisschen hoch. Also erstmal macht man die Scheißjobs und dann irgendwann kriegt man so diese Goldstücke von der Plattform. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, so ungefähr. Also der Prozess war tatsächlich noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen breiter aufgefächert. Worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt viele YouTube-Kanäle, die einem quasi den kompletten Prozess zeigen, was man bei Fiverr machen sollte. Und es gilt wie auf jeder Plattform, viel ausprobieren. Man hat die Möglichkeit, als neuer Verkäufer verschiedene Gigs einzustellen, also verschiedene Stellenanzeigen, von wegen, ich mache für dich das und das. Und ich habe im Prinzip die gleiche Dienstleistung dreimal gepostet, aber ein bisschen anders verpackt. Und da gebe ich euch gleich auch ein Beispiel, oder gebe ich dir gleich ein Beispiel. Und habe dann geguckt, wo ist die meiste Klickrate. Aber es war im Prinzip der gleiche Preis. So, es war einmal, I will repurpose your podcast into short video content. Dann war es, I will edit TikTok Videos with engaging captions und I will turn Longform oder ich muss noch mal schauen, wie es hieß. Also einmal und dann, warte. I will edit presentations into short form video content. So, und das Gute ist bei Fiverr, du kannst wie auf YouTube Thumbnails einstellen. Und wenn du dich mal umguckst, so auf Fiverr, die Thumbnails, die Leute alle machen, sind grottenschlecht. Das heißt, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit Thumbnail-Erstellung oder Grafikdesign oder so ein Guide mal gelesen hat, wie man auf YouTube Thumbnails erstellt, dann ist es einfach von der Grafik her gar nicht so schwierig hervorzustechen, wenn man damit schon mal Erfahrung hat. So, und dann macht man viele Gigs, die alle in die ähnliche Richtung gehen und guckt dann, wo sind die Statistiken am besten. Also das heißt, Fiverr gibt einen Analytics, wo gesagt wird, okay, so viele Klicks kommen auf diesen Gig und wie viele von diesen Klicks kriegen dann wirklich auf den Buy-Button. So. Und da ist dann der Prozess so, okay, die Gigs, die nicht laufen, die machst du einfach weg, probierst nochmal was Neues. Und die gut laufen, da sagt man immer, das ist dein Hero-Gig. So. Und das war bei mir dieses I will repurpose your podcast into short form, into short video highlights. Das war bei mir mein Renner. So. Und das habe ich dann auch gesehen. Und immer, wenn eine Bestellung erfolgreich abgeschlossen worden ist, das ist ein bisschen Verschwörungstheorie von mir, habe ich auch innerhalb von den nächsten 12 Stunden neue Bestellungen bekommen. Im Sinne von, meine Vermutung ist, immer wenn du eine Bestellung abschließt, wird dieser Gig wieder im Algorithmus bevorzugt und gepusht.
Okay.
So. Und genau, und das wird dann ab einem gewissen Punkt einfach ein Selbstläufer. Das heißt, wenn du gute Arbeit ablieferst, regelmäßig gute Arbeit ablieferst, gute Bewertung ablieferst, pünktlich ablieferst, wird dein Gig einfach von alleine in der Suche hervorgehoben und manchmal dann sogar auch bei Suchen, die gar nicht deinen Suchen entsprechen.
Okay.
Also sowas, also es kann dann auch sein, dass ich auftauche, nur wenn jemand sucht nach einem Videoeditor oder so. Und das heißt, wenn man diesen Grind erstmal durch hat, und bei mir war der echt nicht lange, vielleicht einen Monat oder so, wenn man diesen Grind einmal durch hat, dass man sich unter Wert verkauft, Bewertungen sammelt oder so, dann wird Fiverr zum Selbstläufer, zum Marketing-Tool und man muss dann nichts mehr machen, sondern nur noch die Aufträge ranbekommen. Und deswegen finde ich Fiverr eine sehr, sehr gute Alternative zu, weiß ich nicht, Kaltakquise, zu einer lokalen Bäckerei gehen und sagen, hey, braucht ihr ein Video? Kein Word of Mouth, du brauchst kein Empfehlungsmarketing. Die kommen alle zu dir. Und deswegen finde ich Fiverr cool. Ich habe jetzt leider die ursprüngliche Frage wieder vergessen.
Ja, also im Prinzip kannst du dann, wenn du diese Bewertung, weil du sagst ja gerade, du machst ja einen Monat wirklich unter Wert und dann sollte sich ja im besten Fall das so ausgleichen, dass du diesen Monat wieder reinholst, den du investiert hast, und dass du dann wirklich besser verdienst, als wenn du jetzt gesagt hättest, ich mach's nicht über Fiverr. Also das wäre jetzt mein naheliegender Gedanke, weißt du, dass das dann eben sich dadurch lohnt.
Ja. Ja, also ich würde tendenziell trotzdem noch sagen, dass jetzt die Kaufkraft bei Fiverr immer noch nicht die stärkste ist. Also ich merke das auf jeden Fall. Also ich würde das Gerücht, nee, das ist nicht das Gerücht, also die Kritik, dass da Leute nur sind, die einen Deal haben wollen, würde ich schon eher zustimmen, als dem zu widersprechen. Das heißt, ich merke das ja einfach, wenn ich jetzt mit Kunden rede, die nicht durch Fiverr kommen, sondern durch LinkedIn oder so, sind die halt deutlich mehr bereit zu zahlen als bei Fiverr. Mhm. Aber für Leute, die überhaupt gar keinen Antrieb haben, sage ich mal, auf Leute zuzugehen, im deutschen Markt sich zu beweisen, wie Stellenanzeigen zu machen oder so, dann ist das halt eine gute Alternative. Und bei Fiverr kommt halt noch hinzu, es gibt ja nicht nur den normalen Fiverr Marketplace, sondern, oder es, den gibt es, also den gibt es und dann gibt es den Fiverr Pro Marketplace. Mhm. Beziehungsweise die sind vermischt. Das heißt, die Leute, die schon richtig krasse Erfahrungen haben, die jetzt nicht die absoluten Newbies sind, die erst einen Monat, weil sie nicht Grafikdesign machen und dann Logo anbieten oder so, sondern schon 20 Jahre im Business sind oder 10 Jahre im Business oder so, da hat Fiverr aus meiner Sicht ein sehr gutes Tool. Und zwar Fiverr Pro, und da kann man quasi eine Bewerbung hinschicken. Mhm. Und da muss man sich auch Mühe geben. Und da wird man dann händisch manuell reviewed von Fiverr-Team. Und wenn die sagen, okay, du bist wirklich ein Profi, du weißt von dem, was du da redest, dann kommst du in die Fiverr Pro-Kategorie. Und das ist automatisch die Kategorie, wo auch alle hochpreisigen Kunden gucken.
Okay.
Das heißt, aus meiner Sicht ist es eine super Plattform für alle Einstiegslevels, sage ich mal. Es dauert nur am Anfang ein bisschen länger. Ich glaube, die Review-Zeit oder die Review-Zeit dafür ist irgendwie maximal 2 Monate oder mindestens 1 Monat. Mhm. Also man wird nicht sofort freigeschaltet.
Bevor man darüber posten kann, oder was?
Nee, posten kannst du, aber kriegst dann einfach nicht diesen Fiverr Pro Badge.
Ach so, okay, verstehe. Ja.
Genau, es wird auch nicht dein Profil dafür freigeschaltet, sondern nur die Gigs für die Kategorie, für die du dich beworben hast. Mhm. Also du kannst dich jetzt nicht als Profi anmelden, weiß ich nicht, in Copywriting und dann Videoschnitt anbieten und dann bist du da auch Fiverr Pro, sondern wirklich nur in die Gigs, die in die Kategorie reinfallen.
Mhm. Okay.
Und genau, aber du wirst dann auch dementsprechend auch höher promoted in der bei den Suchergebnissen und auch auf der Startseite.
Okay, also was für mich so hängen bleibt dabei, Fiverr, also weil du sagtest, du hast einen Monat sozusagen eigentlich sehr schlecht bezahlt gearbeitet, wenn ich das richtig wiedergebe, ist ja eigentlich was für Leute, die noch nicht davon leben müssen in dem Moment, oder? Musstest du schon von dem leben, was du in dem Moment vom Freelancing verdient hast in der Zeit?
Nö, also nicht von Fiverr. Ich hatte quasi noch andere Aufträge nebenbei.
Ja.
Genau, also dem stimme ich zu. Mhm. Also wenn man ganz am Anfang wirklich davon leben muss, dann ist Fiverr auf jeden Fall nicht der beste Einstieg. Ja. Dann ist vielleicht Kaltakquise doch besser oder beim lokalen Supermarkt fragen, ob die noch irgendwie Hilfe brauchen oder so. Aber ich meine, wer hat denn am Anfang seiner Freelance-Karriere schon direkt Geld verdient? Also dieser Prozess ist ja immer da.
Ja, ich versuche es halt einzuordnen, weißt du, weil wenn ich mir jetzt überlege, es hört jetzt jemand zu, der oder die seit 2, 3 Jahren selbstständig ist und aber eine Auftragsflaute hat und denkt, okay, Thema Kundenakquise interessiert mich, da höre ich jetzt rein. Da müsste man ja ganz klar sagen, wäre das nicht der richtige Weg, weil einfach sich...
Auf die Schnelle,
genau. Genau, also weil du musst dich halt erstmal, kannst dir einen Monat eigentlich erstmal nehmen, wo du den ganzen sehr niedrigpreisigen Kram machen musst und dann erst, also was ja dann das Ziel ist, dass du dann einfach eine gute Positionierung hast, über die du laufend halt Leads generierst. Es gibt ja auch noch eine Provision, darüber haben wir jetzt nicht geredet, wobei das fand ich jetzt nicht so wichtig, weil die haben ja auch andere Plattformen. Also ich meine, da müsste man dann Freelancer-Plattformen im Allgemeinen kritisieren und das finde ich jetzt nicht, also ich finde das nicht verwerflich, dass man sich eine Provision nimmt, wenn man einen Lead generiert, das funktioniert halt so. Aber was man halt als jemand wissen sollte, der da halt jetzt schon laufend dabei ist und auch Geld verdienen muss, oder davon abhängig ist, dass das Geld verdient wird, dann ist es vielleicht als laufende Akquisemöglichkeit eher kontraproduktiv, weil du dann halt erstmal nochmal einen Monat noch schlechter verdienst, als wenn du, es sei denn, du hast jetzt gar keine Kunden, aber dann ist halt auch die Frage so, vielleicht musst du an deinem Angebot nochmal arbeiten und überlegen, ob da vielleicht ein anderer Grund hintersteckt, ne?
Ja, also das Schwierigste ist wirklich, diesen ersten Sale erstmal zu bekommen, auch bei Fiverr. Ich kann es mir auch nicht erklären, ich glaube, ich hatte einfach nur Glück.
Ja.
Aber sobald der erste Sale kam, da lief es dann auch so ein bisschen. Hat bei mir eine halbe Woche oder so gedauert. Mhm. Also nur wenn man jetzt ein Angebot reinstellt, kommen jetzt nicht sofort die ersten Ergebnisse oder Statistiken, die sind auch versetzt oder so. Ich hatte da einfach Glück, vermute ich mal, für die ersten Sales. Und dann gab es so einen Selbstläufer und das lief dann so weit. Es gibt ja bei Fiverr, so verschiedene Stufen. Mhm. Es gibt New Seller, es gibt Level 1, Level 2 und Top-Rated Seller.
Okay.
Und die sind so abhängig von den Statistiken. Und da können wir auch auf eine Kritik eingehen, dass die wirklich so richtig hart an den Statistiken gekoppelt sind.
Okay.
Zum Beispiel, ich Also New Seller ist quasi, man fängt gerade an. Und Level 1 ist, wenn man 60 Tage aktiv ist als Verkäufer. Man muss mindestens 10 Verkäufe gemacht haben. Mhm. Und man muss mindestens $400 verdient haben. Und man darf keine AGB-Verletzung drin haben. So.
Und was sind alles AGB-Verletzungen? Also, ich meine.
Das größte Problem ist halt, Leute von der Plattform werben. Mhm. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Oh. Im ersten Monat habe ich es nur so angedeutet. Mhm. Und zwar in der Nachricht. Also, du wirst halt autogeflaggt im Kommunikationskanal, im internen Nachrichtenkanal, wenn du irgendwie nur E-Mail erwähnt oder PayPal. Also alles, was nicht über Fiverr direkt läuft, da wirst du automatisch geflaggt und dann schaut eine echte Person drüber, ob du wirklich TUS verletzt hast, also wenn du die AGBs verletzt hast. Und das heißt, ich war irgendwie so 14 Tage vor meinem ersten Upgrade, habe dann aber die Zerwarnung bekommen und musste dann nochmal einen Monat warten, bis der Level 1 wurde. Und Level 2 war dann, genau, ich wurde dann Level 1 und Level 2 ist dann, man muss mindestens $2,000 verdient haben und mindestens 50 Verkäufe gemacht haben und 120 Tage auf der Plattform sein. Mhm. Und da war ich drei Tage davor und diese Wertung wurde mir auch verwehrt, weil es gibt noch eine Metrik, die wichtig ist, und zwar die Inbox Response Time. Das heißt, man muss stets respond to 90% of the inquiries received in the last 60 days. Das heißt, du bist gezwungen, auf jede Anfrage, die reinkommt, egal wie schlecht sie ist, zu antworten in einer gewissen Zeit. Und das wirst du auch ganz oft merken, wenn du irgendwie Käufer bist auf Fiverr, dass dir Leute innerhalb von 2 Minuten antworten, aber sie schreiben dir nur so, vielen Dank für die Anfrage, ich antworte im Verlauf des Tages.
Das stelle ich mir halt richtig stressig vor, ne? Also, dass man immer antworten muss. Gut, du kannst dich sicherlich dann auf einen Urlaubsmodus stellen und dann gilt das wahrscheinlich nicht oder so, aber...
Aber genau, dann wirst du auch nicht gerankt.
Dann wirst du auch nicht gerankt, ist ja auch Stress, also ist halt so ein bisschen, und das kennst du ja von, weil du eben Videocreator bist, YouTube-Algorithmus, wenn du nicht regelmäßig lieferst, dann bist du auch bestraft, und bei fast allen Plattformen ist es ja so. Was natürlich schon auch gerade am Anfang nochmal so eine zusätzliche... Na, ich will jetzt nicht nur Kritik zu der Plattform äußern, weil ich finde es super cool, dass du hier auch die Vorteile, und ich finde es auch immer, also man sollte es nicht immer nur schwarz-weiß sehen, und ich finde, es gibt auf jeden Fall seine Berechtigung für diese Plattform. Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn du jetzt Student oder einfach jemand bist, der das mal so seine Füße mal ins Wasser halten möchte und mal so diesen ganzen Projektalltag, das ist ja auch so, dieses ganze Auftrag erledigen, muss man sagen, da ist die Hürde halt sehr, sehr gering, das bei so einer Plattform zu tun, weil du da relativ schnell Leute hast, und wenn es halt nicht passt, ja gut, das sind halt keine Riesenprojekte oder so, es sind ja meistens so Mini-Gigs, die du mal eben machst, ne?
Ja, also dafür ist Fiverr bekannt, aber es gibt auch viele Leute, die
so Langzeit
dort mittlerweile Long-Term-Sachen machen können. Also du kannst als Verkäufer sogar auch Abo-Modelle einstellen. Also es würde bei mir zum Beispiel passen, ich könnte sowas einstellen wie, jeden Monat bezahlst du mich mit so viel Geld und bekommst dafür so viele Clips oder so. Also man kann das schon alles einstellen, und das machen auch viele. Und das ist auch mein Tipp für neue Verkäufer. Mhm. Versucht am besten irgendwas zu finden, wo Leute regelmäßig von euch kaufen müssen. Also bei mir ist es halt wirklich so, wenn jemand einen Podcast hat, dann kommt er halt regelmäßig raus und braucht auch regelmäßig Clips.
Ja.
Und wenn du die Leute halt beim ersten Mal überzeugt hast, dann kaufen sie auch regelmäßig bei dir. So, und wenn du dann das ein bisschen geschickt anstellst, ich will das natürlich nicht gut heißen, aber wenn du es ein bisschen geschickt anstellst, dann kriegst du die auch von der Plattform weg, und dann musst du auch nicht die Gebühr zahlen. Aber alleine fürs Marketing lohnt sich quasi, da einmal ins Minus zu gehen. Mhm. Und noch ein weiterer Tipp für neue Leute auf Fiverr ist, einen Gig zu machen, der wirklich quasi, der unmöglich ist, falsch zu machen. So, ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar habe ich einen Gig eingestellt, der nur dazu da ist, um Bewertungen zu farmen.
Okay. Was dann einfach nur ganz klein, also was vom Aufwand her sehr gering ist wahrscheinlich, ne?
Genau. Und zwar habe ich, es passt trotzdem noch zu meiner Nische, ich habe so Animationen erstellt, so Follow-Animationen, die man an Call-to-Action-Follow-Animationen für TikToks. So dass man quasi mir sagen kann, hier ist mein Profilbild und hier ist mein Username, und den füge einfach ins Template ein. Ja. Ich rendere das raus und schicke das raus. Und ich habe 6 Designs zur Auswahl gemacht, zur Auswahl gegeben. Ich habe sogar 5 davon von einem anderen designen lassen, also sogar noch ausgesourced. so, und verkaufe die einfach weiter. Und da kann ich ja quasi gar nichts falsch machen. Ich muss nur das Bild einsetzen und den Namen austauschen. Ja. Und das habe ich so, ich habe auf $5 gestellt. So. Mhm. Also billiger kann ich es nicht einstellen.
Das Niedrigste bei Fiverr für ein Gig?
Ja, das ist allergünstig, was du einstellen kannst. Und das ist wirklich nur da, um Bewertung zu farmen. Mhm. Um nur diese Zahl hinter deinem Username zu erhöhen, wo irgendwie steht, bei mir steht Prinz, so dass mein Username, mach das dann statt, weiß ich nicht, 12 Bewertungen daraus dann 43 werden oder so. Und ja, das ist mein großer Tipp. Also wenn du es irgendwie schaffst, sowas zu kreieren, wenn du irgendwie, so WordPress-Templates sind ein gutes Beispiel dafür, das machen ganz, ganz viele.
Ja.
Dass man einfach nur sagt, okay, ist ein Template, ich packe deinen Namen ein, ich exportiere dir alles raus, was du dafür brauchst oder so, dann ist das eine super Möglichkeit, nur um die Bewertung zu fahren. Mhm. Und dann auch die anderen Gigs zu promoten.
Mhm.
Genau. Jo. Ja, ich mag Fiverr. Aber was mich interessiert, ich habe nicht so viel Erfahrung mit den anderen Freelancing-Plattformen. Wie erkennt man dann, auch bei den deutschen Freelancing-Plattformen, wer jetzt ein guter Freelancer ist und wer nicht? Also was ist das Pendant zu diesen Bewertungen?
Mhm. Also du hast natürlich es ist unterschiedlich bei den Plattformen, einige arbeiten mit solchen Verifizierungsbadges, ne, wo du dann sagen kannst, ich habe meine Expertise irgendwie in einer Form verifiziert. Wie das im Detail funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin da auch jetzt nicht der Experte. Dann gibt es auch Bewertungen auf anderen Plattformen. Ne? Ich meine, letztlich ist an Bewertungen ja auch nichts verkehrt, also nur als Indikator. Ich glaube, der Unterschied bei einigen Plattformen ist halt einfach, dass es, was diese ganze Kunden-Mitnehmen-Thematik teilweise liberaler ist. Ich finde das immer, also klar hat man als Plattform Interesse daran, dass das nicht sich außerhalb der Plattform geeinigt wird. Aber andererseits, wenn du jetzt irgendwie ständig mit denen zusammenarbeitest, dann jedes Mal die Provision zahlen, gut, kann man so sehen, wie man will. Und sicherlich halt auch dieses, dass man sagt, hey, wir konkurrieren hier nicht mit allen Freelancern aus jedem Markt, sondern es wird hier schon zusammengetan, was auch, ich sag mal, Chancengleichheit, was die Lebenskosten angeht. Ne? Ich verstehe dein Argument, dass man natürlich auch immer losgehen könnte und sagen kann, ey, dann gehe ich halt auf eine andere Plattform. Aber ich glaube, es ist so dieses direkt Nebeneinanderhalten und zu sagen, also es suggeriert ja, dass du das Gleiche kriegst. Und unter manchen Umständen kriegst du auch das Gleiche. Also ich meine, weil einfach die Lebenskosten geringer sind. Aber es suggeriert so ein bisschen so, der ist teurer als der andere, weil der vielleicht gieriger ist oder so, was weiß ich. Was halt dann viele, glaube ich, Auftraggeber in dem Moment einfach nicht verstehen, ist, dass die Lebenskosten, dass du das gar nicht vergleichen kannst. Und so entsteht halt langfristig ein Eindruck, hä, wieso? Wenn ich hier nachgucke, was verdient ein Webdesigner in der Stunde oder sowas, da steht 30 Euro. Wieso willst du, also ich glaube, jeder Freelancer oder jede Freelancerin musste sich schon mal anhören, so, ja, ich habe das nachgeguckt, hier steht, da stand 30 Euro die Stunde, das ist ein normaler Satz. Und das kommt halt so zustande, dass halt Leute im deutschen Markt ihre Preise anpassen, weil sie sehen, die kriegen das woanders günstiger, die Auftraggeber, was natürlich total fatal ist. Und dass sich darüber dann so ein Bild langfristig formt, dass die Preise immer mehr runterdrückt. Gibt natürlich auch eine Gegenbewegung dazu, dass Leute dann sagen, so, keine Chance, ich bei mir und so weiter. Und Auftraggeber sind da auch mehr sensibilisiert für. Aber ich denke mal so, das ist so die Kritik, die viele kennen und die auch im Raum steht bei sowas, ne?
Ja, ist natürlich schwierig. Also ich glaube, da wird es nie eine richtige Lösung für geben, weil es wird immer die Leute geben oder die Auftraggeber, die auf der Suche nach einem Deal sind und dann immer dieses Argument liefern. Und die einzige Antwort darauf ist ja langfristig, gute Arbeit abzuliefern und dass der Name für sich spricht. So, und also es wird ja, ich meine, es wird ja keine Preisregulierung seitens der Plattform geben, niemals auf irgendeiner Plattform. Nee. So, und du kannst ja auch, und ich vermute auch bei, ich sag mal, bei den deutschen Freelancing-Plattformen wird es ja auch so sein, dass wenn da neue Leute da sind und sich eintragen als Freelancer und komplett neu sind, dass sie auch erstmal die anderen undercutten und sich günstiger machen, nur um erstmal Bewertung zu sammeln. Also das ist ja überall so auf dem Markt.
Gute Frage. Und ich glaube, das ist unterschiedlich. Also es gibt schon Hebel und so, und das ist eben nicht so. Aber letztlich hast du natürlich recht, das ist die Natur von Marktplätzen häufig, dass es so in die Richtung geht. Ne?
Ja. Und bei Fiverr darf man natürlich nicht vergessen, es ist ja insgesamt eine internationale Plattform. Das heißt, wenn dein Service oder deine Dienstleistung irgendwie beinhaltet, dass du deutschsprachig sein musst, dann kannst du schon mal automatisch mehr nehmen als alle anderen bei Fiverr. Weil die Konkurrenz einfach nicht so groß ist. Also selbst, ich habe letztens irgendwie nach Copywritern oder so gesucht oder so, selbst da ist die Konkurrenz sehr, sehr gering. Mhm. Und Videoschnittleute erst recht. Mhm. Das heißt, wenn man das irgendwie auch als Nische vielleicht sogar in den Titel reinschreiben kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein paar Verkäufer gesehen, die schreiben dann sowas wie I will be your German Social Media
Manager. Ja, das ist so der klassische Gig-Name, ne? Dieses, genau. Ist das nicht sogar das Template von Fiverr, dass das dann irgendwie...
Ja, du musst, I will ist vorgeschrieben, okay. Das kannst du nicht ändern. Ja. Genau. Und du musst auch auf Englisch, deine Beschreibung muss auch auf Englisch mindestens sein.
Okay.
Also du kannst, der Titel muss Englisch sein und die Beschreibung muss Englisch sein und dann kannst du Deutsch hinzufügen, aber das darf nicht exklusiv Deutsch sein. Mhm. Genau. Und ja, ich wünsche mir nur von Fiverr, dass man das besser sortieren kann, weil man kann als Verkäufer quasi angeben, es gibt ganz viele Verkäufer, die sowas sagen wie, ich spreche Deutsch, ja. Französisch, Arabisch und Chinesisch ja. Und die listen einfach alle Sprachen im auf, Text. Damit sie in den Suchen gefunden werden. Genau, nee, nicht im Text, sondern im Profil kannst du selber direkt einstellen.
Okay.
Und es gibt in den, wenn du nach Gigs suchst, also wenn du jetzt auf der Suche bist nach, weiß ich nicht, einem Social Media Manager, und dann kannst du dann filtern nach gesprochene Sprache des Verkäufers. So, und wenn du dann halt der German einhackst, bekommst du trotzdem immer noch so 50% Leute, die eigentlich nicht wirklich flüssig Deutsch sprechen. Und dann hast du halt noch das Feature, du kannst auch nach Herkunftsland sortieren oder da, wo sie gerade sich befinden. Und das ist halt immer voll der Abfuck, weil du dann sagen musst, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Und das, da sehe ich noch sehr viel Potenzial. Das hat zum Beispiel, Upwork hat das gleiche Problem. Mhm. Wenn ich Freelancer suche, dann mache ich das auch meistens über Upwork. Und da kannst du nur angeben Deutsch. Mhm. Aber du kannst nicht angeben Deutsch flüssig oder Deutsch basic oder so. Du kannst nur sagen, Deutsch und aus Deutschland komme ich. Okay. Aber du verpasst halt ganz viele Leute, die, weiß ich nicht, umgezogen sind, aber eigentlich muttersprachlich Deutsch ist oder so, keine Ahnung. Und das könnten die Plattform noch ein bisschen mehr optimieren. Mhm. Das wäre cool, ja.
Setzt du heute noch Aufträge über Fiverr um?
Ich bekomme immer noch regelmäßig Anfragen, aber ich habe ehrlich gesagt meine Preise mittlerweile so angehoben bei Fiverr, weil ich mittlerweile so viele Aufträge durch LinkedIn generiere, dass sich das im Prinzip nicht mehr wirklich für mich lohnt. Und deswegen, und wenn es sich für mich lohnen würde, müssen halt die hohen Preise zahlen. Mhm. Also ich bekomme noch regelmäßig Anfragen, aber die meisten wollen dann halt den Preis runterdrücken. Generell würde ich auch empfehlen, wenn man so ein bisschen wenn man den Hang dazu hat, Content-Erstellung zu machen, oder wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit YouTube-Erstellung oder so, mit YouTube-Videos-Erstellung, dann würde ich immer eher empfehlen, Content zu erstellen, um für sich selbst zu werben. Mhm. Also vielleicht einen Instagram-Kanal aufzubauen oder einen TikTok-Kanal oder wie bei mir LinkedIn, was am lukrativsten ist, auf jeden Fall. Da Content zu erstellen, der nicht Werbung ist, sondern hilfreich ist und so quasi auf mich aufmerksam zu machen und quasi da seine Zeit rein zu investieren, anstatt in Fiverr, dann ist das aus meiner Sicht immer lukrativer. Und es ist nicht nur aus meiner Sicht so, sondern ich kann auch aus Erfahrung sagen. Mhm. Also wenn man so ein bisschen, also wenn man sowieso kein Problem hat, vor der Kamera zu stehen oder wenn man weiß, wie man Content erstellt und dieses ganze Content-Marketing-Game für sich verstanden hat, dann ist das auf jeden Fall der zeitlich effektivere Weg.
Ja, also ich meine, es klang jetzt halt so ein bisschen so, als wenn du sagst, man arbeitet so auf diese Position bei Fiverr hin, weißt du, und dann versuchst du irgendwann die Preise aufzurufen, die für dich ja absolut angemessen sind. Und dann kommt aber von Fiverr nicht mehr so viel, dass man so ein bisschen dann, also es gibt wahrscheinlich so diesen Sweet Spot, wo man genau mit den Preisen und wo es dann genau passt. Aber sobald man das so sehr professionell und auch davon leben möchte, was du ja jetzt auch tust, dann hat sich das, also für mich so, korrigiere mich sehr, sehr gern, aber dann hört sich das für mich so an, als wenn es dann Fiverr eher so, boah, kommt vielleicht ab und zu noch mal was, aber die wenigsten sind bereit, deine Preise wirklich zu zahlen.
Ja, es kommt, bei mir ist glaube ich, noch mal so ein Sonderfall, weil meine Arbeit leicht aussieht, aber in der Realität nicht so ist. Und bei LinkedIn habe ich mir ein Profil aufgebaut, wo ich ständig einen Einblick in meine Arbeit gebe. Ich habe ein Video gemacht, wo ich meinen kompletten Workflow zeige, wie ich aus einem langen Video ein kurzes Video mache. Und da in diesem Video wird halt der Aufwand ersichtlich.
Ja.
Und deswegen sind dann die Leute, die dann auf mich zukommen, natürlich direkt mit dem Wissen, die kommen dann direkt mit dem Wissen zu mir, okay, das ist aufwendige Arbeit, das ist hochprofessionelle Arbeit und sind dann auch direkt bereit, mehr zu bezahlen. Während bei Fiverr zeige ich halt nur die Ergebnisse meistens. Und deswegen ist, glaube ich, da auf jeden Fall noch, Potenzial da. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich meine komplette Zeit in den letzten Monaten in Fiverr investiert. Also auf jeden Fall eine Menge Optimierungspotenzial. Und wofür aber Fiverr richtig cool ist, ist halt, wenn du wirklich bereit bist, dich unter Wert zu verkaufen, richtig schnell ein Portfolio aufzubauen aus einer kompletten Bandbreite. Also durch Fiverr habe ich jetzt, ich hatte Leute aus der Fitnessbranche, also ich hatte so einen Typen, der hilft, wie sagt er? I help MILFs get their revenge party. Das ist seine Tagline. Also das ist seine Nische. Ja. Da habe ich für den TikTok geschnitten. Dann habe ich einer anderen Dame geholfen, ihre Kickstarter-Kampagne aufzufrischen. Und zwar, die hatte mir irgendwie eine ganz langweilige PowerPoint-Präsentation gegeben und ich habe daraus einen coolen Trailer gemacht für ihre Kickstarter-Kampagne. Oder ich hatte so eine Motivational-Speakerin, die in irgendeinem lokalen US-Sender eine 30-minütige Sendung hat und hab ihr daraus geholfen. Dann hatte ich einen religiösen Podcast, so komplett nicht aus meiner Bubble, wo ich gar keine Ahnung habe, wovon sie geredet hat. Dann hatte ich einen NFT-Podcast. So, und das Gute ist halt, du sammelst so schnell ein breites Portfolio und kannst das natürlich dann auch nutzen für, weiß ich nicht, Case Studies oder so, oder für Portfolio oder Referenzen, für eine Website, die du aufbaust. Und bekommst, also ich würde sogar eher auf Fiverr, ich würde sogar eher Fiverr nutzen, um Referenzen zu sammeln, anstatt quasi jetzt so nach Referenzkunden zu suchen, weil du dadurch öffentliche Referenzen hast, öffentliche Testimonials, Kunden überzeugen kannst, die dann wieder auf dich zukommen, die zumindest schon mal ein bisschen was gezahlt haben und im besten Fall dich weiterempfehlen. Ja, also dafür ist vielleicht Fiverr auch noch cool. Also wenn man sowieso Referenzen sammeln will oder in dieser Phase ist, dann hat Fiverr nochmal on top Vorteile.
Dieses Argument, sage ich mal, Referenzen, hört man ja manchmal auch von Auftraggebern, ne, die sagen, ja, ich meine, klar, es ist vor Exposure, ich weiß nicht, ob du den Twitter-Kanal kennst.
Ja, klar.
So, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde es vielleicht fast umformulieren und sagen, vielleicht ist es auch die Projekterfahrung, die man dann so ein bisschen, also gerade wenn man halt eher so junioriger ist. Ich weiß nicht, ob du dich da einordnen würdest zu der Zeit, als du da schon geschnitten hast und so, weil du sagtest, du hast ja schon sehr lange Erfahrung, also ist das vielleicht eigentlich bei dir gar nicht so zutreffend. Aber so dieses, dass man mehr Projektalltag kennenlernt, dass man so diese Projekterfahrungen sammelt, damit kann ich, glaube ich, on board gehen. Das ist so das, dass man es darunter verbucht. Vor Exposure so. Ja, ich weiß, was du meinst und ich kann das auch
mir geht es auch nicht um Exposure. Mir geht es wirklich eher sowas, dass man so Case Studies
macht. Okay, wirklich verstehe.
Das, ja. So, also eher vor Exposure bin ich auch kein Fan von. Also.
Ja, also Referenzen so, geht ja in so eine ähnliche Richtung. Das kannst du in ein Portfolio rein. Aber ich weiß, was du meinst und finde auf jeden Fall, also unter den richtigen Umständen kann ich verstehen, dass das eine gute Sache ist. Ich wäre jetzt vorsichtig, das sozusagen an die breite Freelancerschaft zu empfehlen und zu sagen, hey Leute, Fiverr, holt euch aus dem Auftragsloch raus. So, das vielleicht nicht. Also das ist nur meine Meinung, das ist ja auch, da haben ja unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Ansichten zu. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen würde und sagen würde, so nach den Jahren Freelancing, die ich hinter mir habe, würde ich, glaube ich, eher immer so sagen, so versuch dir schnell, also das, was du jetzt machst eigentlich, LinkedIn, also versuch dir schnell so diesen Expertenstatus aufzubauen, indem du halt, und das hast du auch in dem erwähnten geheimen Projekt, was hier jetzt noch nicht genannt werden darf, hast du auch schon gesagt, sich einen Expertenstatus aufbauen und kostenlos zu geben und zu zeigen, hey Leute, das ist für euch relevant und dann kommen die Leute von alleine so, ne?
Ganz genau. Ja, ist halt, also es kommt im Prinzip alles aufs Gleiche hinaus. Ja. Ne? Also ich meine, Expertstatus aufgeben und Content erstellen ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja. Also du arbeitest for free, nur halt für dich selbst.
Genau.
und baust dir, also kannst du halt aussuchen, ob du auf LinkedIn eine Reichweite aufbaust oder halt bei Fiverr. Also es ist im Prinzip das Gleiche, nur auf welcher Plattform
du musst dir halt nur fragen, wo schaffe ich nachher die Preise auf? Also man muss sich ja vorher überlegen, was möchte ich mal für Preise aufrufen? Also auch schon mit Blick auf die Zukunft. Also was muss ich auch für Preise aufrufen, ne, wenn ich davon leben will und so? Aber was möchte ich auch in Zukunft gerne verdienen? Und die Frage ist, auf welcher Plattform kriege ich das dann eher, wenn es dann wirklich soweit ist?
Ja, LinkedIn.
Siehst du, naja, das soll jetzt gar nicht so in diese Richtung, dass man jetzt eine Plattform verteufelt und so. Deswegen fand ich es ja so cool, dass du gesagt hast, ich habe Erfahrung und mein Fazit ist eigentlich sehr positiv, weil diese Perspektive einfach mal zu teilen, weil ich glaube, ich habe das ein oder andere Mal nicht geschimpft auf die Plattform, aber zumindest so gesagt, dass ich das nicht empfehlen würde. Und da ist mir dann auch wichtig, dass man auch andere Perspektiven dazu hört.
Ich meine, diese ganzen strengen Deadlines, mhm, und die ganzen diesen Statistiken waren, die zwingen einen ja auch ein bisschen, oder nee, wenn man das einmal durch
gesunder
hat,
Stress.
Dann ist man, genau, wenn man das einmal durch hat, dann kann man den normalen Freelancer-Alltag auch viel besser wertschätzen, okay, wenn man nicht gegen eine Uhrzeit arbeiten muss oder mit irgendwelchen schlechten Kunden. Ja. Also es ist wirklich, mhm, so, also dass da Leute wirklich hasseln, mhm, und sagen, ja, mach das günstiger oder zahlen dann nicht on point, beziehungsweise die zahlen dann nicht die
rechtzeitig oder so, oder?
Nee, das macht Fiverr schon automatisch, wenn du Einspruch oder so einhebst oder so.
Ja, ja.
Also es gibt, die sagen dann irgendwie, aber ich brauche noch eine Revision, obwohl im Vertrag nur stand nur zwei Revisionen oder so. Da gibt es manchmal schon Leute, die da ein bisschen hasseln. Mhm. Aber das Gute ist, der Fiverr-Support aus meiner Erfahrung ist sehr, sehr, okay, hilfreich. Also wenn du da ein Support-Ticket einreichst und sagst, oh, ich hatte hier einen schwierigen Kunden, die können dann auch einen in deine Nachrichten reingucken und sagen dann, okay, das ist Quatsch, und dann, dann verschlechtert das auch nicht deine Statistik oder so. Also zum Beispiel wird ja auch deine Statistik verschlechtert, wenn du einen Job cancelst.
Ja.
So, das ist ein bisschen blöd, weil das auch die legitimen Gründe beinhaltet. Also ich hatte zum Beispiel jetzt einen Kunden, der hat jetzt einfach sein Material nicht angeliefert, was ich brauche, um Clips zu schneiden für ihn. So, und dann habe ich gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr, weil wir haben das jetzt schon dreimal verlängert und du schickst mir einfach deine Clips nicht. So, und wenn du dann eine Anfrage stellst, von wegen canceln und beide bestätigen ist, betrifft es erstmal deinen Account, deine Statistik geht erstmal automatisch runter. Aber wenn du dann den Support anschreibst, sind sie auch in aller Regel auf deiner Seite, weil sie wollen natürlich, dass du weiter auf der Plattform verkaufst.
Ja, genau, das wäre jetzt auch so naheliegend zu denken, dass vielleicht es eher auf Kundenseite, also Kunden ist König, ist ja bei Plattformen wie Amazon und so auch so, ne? Wenn du da Verkäufer bist, hast du auch nicht viel Spaß, aber wenn du sagst, das ist deine Erfahrung, das ist das auf jeden Fall positiv, dass man da nicht hängen gelassen wird und dann so nach dem Motto, ja, hast du Pech, Kunde ist König, sieh zu, wie du dein Geld, oder so nach dem Motto, ne? Ja. Franz, ich habe zum Ende einer jeden Folge immer eine Frage, die ich jedem Gast noch stelle, und die kriegst du jetzt auch um die Ohren. Dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest.
Mein ultimativer Tipp, wir haben es eigentlich schon gesagt.
Also bei Fiverr.
Status auf LinkedIn auf. Bei Fiverr,
nein, also. Nein. Allgemein.
Mein größter Tipp ist, werde so gut, dass es gar keine andere Wahl gibt, als dich zu buchen. Das ist meine Empfehlung. Also investiere am meisten in deine Skills, Erfahrung sammeln und dann am Ende profitieren. Also ich habe jetzt auch so lange gegrindet und es ist jetzt mein erstes Jahr, wo ich so richtig davon profitiere. Mhm.
Ja. Aber es ist so dieser Punkt, wenn es dann wirklich funktioniert, wenn du merkst, so okay, man zweifelt ja auf dem Weg auch, zumindest die meisten, denke ich, daran, dass es irgendwann auch dann funktioniert und dass man auch für diese ganze Arbeit entlohnt wird, dann ist es halt das beste Gefühl, wenn du merkst, so ey, jetzt endlich, meine Expertise ist auf einem Level, wo Leute das auch wertschätzen und jetzt funktioniert es endlich, jetzt kann ich die Preise aufrufen, die ich will, jetzt sind die Kunden auch entspannt und ja.
Ja, und also vielleicht zweiter Tipp, also mit den Preisen, lieber früher anfangen, die Preise zu erhöhen, bei Nicht-Fiverr-Kunden, sage ich mal, als zu spät, weil man sonst zu schnell in der Falle ist, von wegen, dass man seine Bestandskunden die ganze Zeit versucht zu beliefern. Mhm. Also wenn es regelmäßige Aufträge sind und dann so voll ist mit Aufträgen, dass man gar keine Chance hat, neue Aufträge anzunehmen, die höhere Preise annehmen. Mhm. Genau, und das habe ich auch schmerzhaft erfahren
müssen,
dass ich diese Erkenntnis gerne früher gehabt
hätte. Ja, also ich meine, es wird schon schwieriger dann, wenn man, vor allen Dingen, wenn man deswegen Vorsicht mit so niedrigpreisig einsteigen bei Kunden, die man längerfristig betreuen will. Wenn das so einmalige Dinge sind, das ist nicht so schlimm, weil wenn das sowieso eine einmalige Sache für diesen Kunden ist, aber wenn du jetzt mit einem Kunden regelmäßig zusammenarbeiten möchtest, von, weiß ich nicht, 40 Euro Stundenlohn, was ja einige dann als Einstieg nehmen, auf 80 hoch, wenn du dahin möchtest oder höher, dann ist es nicht so einfach, dann den Leuten zu erklären. Wenn du jetzt direkt bei, weiß ich nicht, 60 eingestiegen wärst, da ist der Sprung halt zur 80 zum Beispiel nicht so weit. Ja.
Ja.
Aber ich verstehe die Mentalität zu sagen, erstmal, ich will ja erstmal will ich ja Aufträge und dann kann man sich um die Preise kümmern. Es ist halt nur oft die falsche denke, glaube ich. Franz, wo finden meine Hörer dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Auf LinkedIn, das ist am besten. Mhm. LinkedIn.com/Franz Wegner, da findet man mich. Ansonsten franzwegner.de, leitet aktuell auf meine LinkedIn-Seite, aber wird irgendwann mal zu einer Homepage. Mal schauen.
Klassiker.
Ja, diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Ja, ist schon immer. Genau, das ist meine Hauptkanäle.
Sehr gut. Alle Links in den Shownotes. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, schaut sehr gerne in unserer Facebook-Community vorbei. Freelancer-Kooperation und Austausch heißt sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.